Hallo und herzlich willkommen im Eine Stunde Freiheit Live-Podcast heute. Zeitstempel Freitag, 20. Februar, 15 Uhr. Ich sitze bedauerlicherweise mit Herrn Zörer heute live im Studio. Und wie immer starten wir mit dem Hinweis auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wir sprechen heute wieder über das eine oder andere Anleihen vielleicht. Wir haben ja heute auch eine Community, die uns Fragen stellen kann. Deswegen, ja, alles, was wir hier tun, ist natürlich unter dem Hintergrund, dass wir an Unternehmen direkt beteiligt sind, dann sagen wir es dazu, beziehungsweise über Konstrukte wie den MSCI World oder ähnliches sind wir dann vermutlich auch dran beteiligt, indirekterweise. Ja, schreibt es gerne mal in den Chat, ob wir gut zu hören sind. Der Herr Zörer hat noch nichts gesagt, aber das ist gut so.
Ja, du hast das gut auswendig gelernt, möchte ich sagen. Also Gratulation, danke für diese Einladung.
Sehr gerne.
Sitzt heute live neben dir, das freut mich sehr.
Sehr gut, ja, freut mich auch. Nein, machen wir mal einen coolen Live-Podcast. Bisschen wie in der Mappe.
Ja, das passt eh so.
Ja, absolut.
Genau so ist es
absolut,
auch. Absolut, ja. Ja. Der Kermit neben mir, besser wird's nicht mehr.
Waldorf und Sedlau, das Sedlau haben sie geheißen, glaube ich, ja, die zwei. Na gut, lasst uns durchstarten. Wir wollen kurz mal hinweisen drauf auf die Live-Veranstaltungen, die wir nächstes Mal haben, die unter einer Stunde Freiheit laufen, die aber von jedem zu besuchen sind. Und da starten wir zunächst einmal mit dem Meetup in Wien, das diesen Samstag sein wird. Dominik, ich glaube, ein paar Plätze sind noch frei, oder?
Jawohl, wir haben, also nicht diesen Samstag, nächste Woche Samstag.
Nächste Woche Samstag, ja.
Nicht morgen, sondern nächste Woche Samstag. Wir haben noch 10 Plätze, 2/3 sind weg. Aber jeder, der Bock hat, kann natürlich vorbeikommen. Wo Bier, schreibt der Wengerboy, natürlich am Samstag nächste Woche beim Live-Event.
Sehr gut, jawohl. Das ist in Wien. Dann sind wir am 18.03. um 19 Uhr in Salzburg, Red Bull Arena. Wer Lust und Laune hat und aus dem Großraum Salzburg-München kommt, herzlich willkommen. Dann
dort wird uns 21 Bitcoin begleiten und besuchen.
Absolut, dann bin ich und die liebe Tanja am Mittwoch, den 4.3. in Hamburg, auch ab 18 Uhr. Da sind wir im Holiday Inn Hamburg City Nord und last but not least sind wir noch in Köln. Da wird das liebe Svenja den Call leiten und das Ganze wird am 16.04. am Gaffel am Turm stattfinden. Also, wir freuen uns, wenn ihr da dabei seid. Ihr findet alle Infos auch in den Shownotes, beziehungsweise werden wir es nachher dann nach dem Livestream auch in die Videobeschreibung packen und ihr könnt euch das alles dann ansehen. Super. Wir werden natürlich sehr, sehr gerne eure Fragen beantworten. Wir werden aber zunächst einmal unsere Themen durchgehen, so wie wir es im Podcast immer tun. Wir werden über den KI-Moment sprechen. Wir werden selbstverständlich über Goldrausch und Ölpanik sprechen. Wir werden über die Nvidia-Zahlen sprechen, die nächste Woche auf uns warten. Dann hat der Herr Zörer hier einen mysteriösen Gold-Trade ausgegraben. Und Anleihen sind auch stark gefragt, zumindest wenn man auf die Renditen achtet. Also, starten wir mal durch. Ich habe einen extrem coolen Post ausgegraben. Dominik, du hast ihn dir ganz kurz auch angesehen. Ich habe ihn dir kurz vorher gezeigt. Von einem gewissen Matt Schumer. Und der schreibt, dass wir den KI-Moment erlebt haben mit den neuen Modellen von OpenAI und Anthropic. Ja, und er schreibt halt, dass 50% der White-Collar-Jobs, also White-Collar ist im Prinzip nichts anderes als Wissensarbeiter, in den nächsten 1 bis 5 Jahren verschwinden könnten. Was sagst du dazu?
Ja, ich halte es für sehr realistisch und eher am unteren Ende der Bandbreite, also 1 bis 3 Jahre würde ich eher schätzen. Ich glaube, dass es sehr schnell geht. Ich denke, wir sind schon drinnen. Also wir sehen ja steigende Arbeitslosenzahlen in den Industrienationen und ich denke auch, dass wir da nicht mehr zu den alten Mustern zurückkehren werden. Also ich denke nicht, dass wir in die alten Beschäftigungsfelder zurückkommen. KI wird jetzt die ersten Jobs übernehmen, ist teilweise dabei, aber das ist exponentielles Wachstum. So wie bei jedem großen Schritt, den die industrielle Revolution macht, hat das Internet genauso am Anfang ein bisschen Anlaufzeit gebraucht und so weiter. Die ersten Homepages wurden registriert, aber da hast du noch nicht die massiven Umsätze machen können. Wie dann erste Online-Shops entstanden sind oder Online-Services, da waren dann die richtigen Umsatzzahlen, die explodiert sind. Und genauso ist es bei KI. Wir haben jetzt am Anfang einmal KI verwendet als Gesprächspartner, um diverse Dinge abzufragen. Und jetzt kommen dann die ersten Modelle. Wir sehen da auch eben den einen KI-Effekt, dass wir jetzt mit OpenClaw, mit einem aus Wien entwickelten Verwaltungssystem für Agenten eigentlich, wenn man das so nennen möchte, eine sehr, sehr disruptive Technologie haben, meiner Ansicht nach, die noch in den Kinderschuhen steckt, aber disruptiv ist potenziell. Und ja, ich denke, das wird auch einige andere Modelle, wie du sehr gut prognostiziert hast, immer wieder, dass die ganzen CapEx von den großen, von den Big Seven, dass das teilweise viel zu viel ist und Apple da hinten nachbleibt und da eventuell jetzt als Gewinner hervorgeht, weil sie diese Gelder nicht ausgegeben haben und jetzt dann eben, wenn es richtig interessant wird, die Gelder richtig deployen können, halte ich für sehr charmant, für sehr spannend. Also ich denke, da ist viel Wahres dran. Ne?
Absolut, ich sehe es auch so. Zeitfenster sehe ich auch wie du, ein bisschen kürzer vielleicht sogar. Wir haben ja gesehen, dass die KI mittlerweile ja in der Software Branche einen riesen Kursdesaster angerichtet hat, ja. Wobei ich das für kurz- und mittelfristig übertrieben halte auf jeden Fall. Muss man dann schauen, wie es weitergeht. Und er hat auch konkrete Handlungsempfehlungen mitgebracht und das finde ich ganz spannend, sich das zu Gemüte führen und vielleicht für all jene, die hier im Podcast zuhören oder live dabei sind, sich das mal anzuhören. Er hat gesagt, nutze die Bezahlversion. Kostenlose KI-Tools sind oft ein Jahr hinterher. Das kann ich voll und ganz unterstreichen, wenn man es wirklich so mal durchtestet. Dann ein tiefes Experimentieren und da ist sehe ich auch in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis so, dass die meisten das eigentlich als Google-Ersatz nehmen und einfach nur das, was sie normalerweise in Google reinschreiben, dort reinschreiben, was natürlich komplett falsch ist und damit wird man nie gute Ergebnisse erreichen. Wir haben in einer Stunde Freiheit zum Beispiel im Automatisierungspost schon einen wirklich für ein Tagesupdate coolen Prompt entwickelt, der, glaube ich, ja, weiß ich nicht, aus 50 Sätzen besteht zumindest, also nicht nur einer einfachen Anfrage. Also das ist einmal wichtig. Dann die Eine-Stunden-Regel, dass man sich wirklich eine Stunde pro Tag aktiv mit KI beschäftigt und Zusammenarbeit mit der KI. Wenn man das über 6 Monate tut, sagt, dann wird man zu 1% der obersten Wissenden gehören und das ist definitiv so. Also ich kenne kaum in meinem Umfeld jemanden, der sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ja. Und finanzielle Resilienz ist da natürlich auch wichtig. Bau Ersparnisse auf und sei vorsichtig mit langfristigen Schulden. Die auf der Annahme basieren, dass dein aktueller Job sicher ist. Und das, glaube ich, könnte auch disruptiv für die Börsen werden. Gerade der letzte Satz, mit dem möchte ich auch über die plaudern. Was ist denn wirklich, wenn jetzt die ganzen Leute, die jetzt langfristige Schulden aufgebaut haben, von heute auf morgen einen Job verlieren?
Abschreiben. Es wird am Ende auf Abschreibungen hinauslaufen, weil du kannst es. Was wäre die Alternative? Also, es ist halt schwierig, ne? Also
nach hinten hinaus stunden.
Natürlich. Du kannst dich knechten bis in alle Ewigkeit. Das kannst du natürlich bringen, aber wie das gesellschaftlich vertretbar ist oder wie du das machen willst, das muss halt dann auf höherer Instanz passieren. Wenn du mich so fragst, dann muss man das generell eben überlegen müssen, wie man diese Jobs, die wegfallen, wie man den Leuten gesellschaftspolitisch einen Sinn gibt. Also du musst das ja dann mit im leichtesten Fall mit bedingungslosen Grundeinkommen, Grundverdienst irgendwie ausrollen. Und das ändert aber dann nicht das gesellschaftliche Problem, dass die Leute dann zu Hause sitzen und dann aber nichts zu tun haben. Und das ist halt ganz ohne Sinn, durchs Leben zu gehen. Da fallen da halt nur kommst du auf dumme Gedanken. Also man wird da gesellschaftstechnisch auch eine andere Herangehensweise brauchen, wie man diese Leute dann bei Laune hält oder wie man denen einen Sinn gibt quasi.
Absolut, sehe ich genauso. Und die Brille wird eins dazu beitragen natürlich, die Apple, Facebook, Meta, wie auch immer Brille.
Ja, das ist dann Horrorszenario. Ich hoffe, es kommt nicht so, aber ich halte es für realistisch. Leider auch, dass man sagt, man schiebt das Leben da eben auch immer weiter in den virtuellen Raum hinein. Wir leben ja immer mehr im virtuellen Raum. Also ob das jetzt Online-Chats sind oder Social-Media-Plattformen, wo die Leute ja in Wahrheit ein komplett paralleles Leben führen zu dem, was es real gibt. Ne? Schau dir einen Star-Influencer an, der die ganze Zeit in die Kamera grinst und wenn er das Handy ausmacht, dann tief betrübt ist. Ne? Also jetzt sicher nicht alle, aber es gibt da schon multiple Persönlichkeiten, die da im Internet anders agieren als im realen Leben. Und sowas wird's mehr geben müssen, denke ich. Also quasi so als Droge, um den Alltag zu gestalten.
Absolut. Und das ist ja auch der Grund, warum NFL-Teams oder generell Sportteams um Milliardenbeträge über den Tisch wandern. Fernsehberichterstattung aus Olympia mit den ganzen Drohnen und so, man sieht es ja schon, man wird dann halt einfach mit der Brille neben einem Trainer stehen können. Man wird ihm zwar nicht einflüstern können, die Aufstellung, sonst würde Österreich Weltmeister werden, wenn ich das könnte, aber was ist lustig?
Alles gut, du hast natürlich recht. Wie immer.
Das ist unfassbar.
Wie immer hat er recht.
Ja, also das sind schon Dinge, auf die auf uns zukommen. Ich habe den Link zum Post in den Live-Chat auch
gegeben. Du willst, wer kommst auf uns zu?
Ach, das wäre schön für Österreich. Ja. Herr Rangnick, treten Sie zurück, ich komme.
Ja, sehr gut.
Alles gut. Ja. Genau, also das dazu. Dann vielleicht eine Frage, also wenn ihr zum Thema dazu passende Fragen habt, wie der Daniel gerade, könnt ihr das gerne stellen. Der Daniel fragt, welches Tool verwendet ihr gerade? Bezahlt oder free? Also ich, wie schon verwendet, verwende eigentlich nur Bezahltools. Also ich habe alle drei großen KIs. Ich habe Gemini, ich habe ChatGPT und ich habe Claude, also Anthropic. Da verwende ich die drei eigentlich vorrangig und ich verwende eigentlich kaum Tools, außer jetzt natürlich OpenClaw und natürlich so ein paar Spezialtools, die man so als Influencer und Anführungszeichen braucht, als Podcaster und so, also um den Ton schöner zu machen und so. Da gibt es einige Spezialanwendungen, aber ansonsten verwende ich die normalen Tools eigentlich. Was verwendest du?
Ja, also ich bleibe jetzt einmal nur bei den LLMs, weil sonst artet das aus. Ich verwende hauptsächlich zu 90% Anthropic, also Claude in der Bezahlversion. Dann weiche ich noch aus auf Gemini und so ganz schnelle, banale Fragen, wenn ich mal irgendwas lapidar übersetzen lassen möchte oder so, dann nehme ich noch ChatGPT, verwende ich aber so gut wie gar nicht mehr. Und genau, sonst andere KI-unterstützte Tools in der Bildgenerierung und etc., da sind es unzählige.
Genau, also da werden wir mal vielleicht eine Spezialfolge auf eine Stunde Freiheit machen, Daniel, können wir gerne machen im KI-Hub mal und darüber plaudern. Super, ja, dann lass uns, oder gibt es zu dem Thema von deiner Seite noch?
Ja, nein, also man muss halt wirklich einmal diskutieren darüber, wie die gesellschaftliche Organisation ausschauen soll, wenn KI uns quasi die physische Arbeit abnimmt und auch die Gedankenarbeit. Also da müssen wir halt wirklich irgendwann diskutieren darüber, wie sich eine Gesellschaft organisieren muss generell. Das wird, glaube ich, ein großes Thema in der Zukunft sein, auch philosophisch gesehen. Und
ja, ich muss ganz offen sagen, mir fehlt halt die Zeit, aber ich nehme immer wieder vor, mal zurückzugehen in das Zeitalter der industriellen Revolution, wo die Dampfmaschine dann alles disruptiert hat, mehr oder weniger. Da war die Menschheit ja vor einer ähnlichen Situation. Ja. Damals hat halt das Dienstleistungsgewerbe, wusste man damals auch noch nicht, aber hat halt das Dienstleistungsgewerbe dann große Teile davon übernommen. Ja. Vielleicht entwickelt sich jetzt noch so ein Bereich, den man mit dem...
Es werden definitiv jetzt andere Jobs entstehen. Ich glaube trotzdem, dass die Gesamtzahl der Jobs weit sinken wird.
Ja, aber die Jungen, nicht nur die Jungen, aber viele wollen eh weniger arbeiten. Insofern würde das auch passen. Ja, schauen wir mal.
Ja, auf der anderen Seite muss man dann auch vielleicht diskutieren, wenn ich das vielleicht noch hinzufüge, dann fallen die Jobs weg, von mir aus sollen die Jungen weniger arbeiten etc. Die Frage ist halt, es bricht ja dem Kapitalismus dann auch der Konsument, zumindest ein Teil des Konsums bricht ihm weg. Ne? Und da ist die Frage, verkraftet man dann im Kapitalismus, sagt man, okay, man hat halt jetzt einen kleineren Absatzmarkt, einen geringeren Absatzmarkt, man kompensiert das mit höheren Preisen auf dem Rest des Absatzmarktes. Oder man sagt, sie werden halt dann mit passiven Geldern ausgestattet, dass sie trotzdem Konsumenten bleiben. Ne? Also das sind halt so generelle Funktionen, die man überdenken muss. Ne?
Ja, aber fallen nicht auf der anderen Seite auch massive Kosten weg? Ich meine, fallen ja massive Personalkosten weg. Du kannst vielleicht eine Firma, für die du damals, ich war ganz überrascht, dass Yelp, diese Bewertungsplattform, 5.000 Mitarbeiter hat. Ich denke, was machen die 5.000 Mitarbeiter? 3.000 arbeiten angeblich im Vertrieb. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also glaubst du nicht, dass ein Unternehmen wie Yelp dann möglicherweise mit 10 Mitarbeitern auskommen kann und damit Milliarden noch wegfallen und somit alles viel effizienter einfach abläuft?
Ja, Gegenfrage, es fallen auch Steuern weg, Steuereinnahmen. Und trotzdem müssen Pensionen gezahlt werden.
Ja, dann kommt wieder das Thema der Maschinensteuer in den Spielraum. Ne?
Ja, also viele Fragen, die da beantwortet werden müssen.
Ne? Wir werden da mal eine Sonderpodcast-Folge vielleicht dazu machen, weil da muss man sich definitiv auch einlesen und vorbereiten. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, also wenn ihr eine Meinung dazu habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Interessiert uns. Und wenn ihr Lust und Laune habt, dass wir uns mal über so gesellschaftspolitische Themen auch Gedanken machen, ihr diesen Podcast gerne auch in einem Live-Podcast mit euch gemeinsam, dann schreibt das ebenfalls in die Kommentare. Dann werden wir uns das anschauen.
Nächste Woche Dienstag um 20 Uhr habe ich einen Spezialgast zum Thema Geopolitik bei einer Stunde Freiheit. Also ganz interessantes Thema, realpolitische Hintergründe zu den aktuellen geopolitischen Ereignissen. Und da wird es eben auch teilweise um gesellschaftspolitische Themen gehen. Kannst du sie kurz anklicken auch, dann hat man da ein Büdel dazu, aber man sieht eh nichts, weil ich noch nicht disclosed habe, wer es sein wird. Viele von euch kennen ihn, den Geopolitiker unseres Vertrauens, zumindest die mich schon länger kennen, die kennen den lieben Kollegen auch. Und ich bin auch dabei, auch wenn man es mittlerweile nicht mehr kennen kann, aber ich nehme auch Teil der Diskussion.
Ja, spannend. Also eine Stunde Freiheit am 24. um 20 Uhr. Bleiben wir gleich ganz kurz bei diesem Thema. Wir haben einige spannende Calls wieder nächste Woche. Wir haben den Weekly Call am Montag. Wir haben am Montag Community Depot Call auch, wo ich schon gespannt bin, was für Werte da kommen. Fundamentalanalyse. Dann haben wir den Options Talk am Dienstag ebenso. Dann haben wir Swing und Momentum, 20 Trades unter der Lupe und Afterwork am Mittwoch. Und dann eben den Live-Stammtisch in Wien am Samstag nächste Woche.
Geballte
Ladung wieder bei einer Stunde Freiheit. Absolut. Also, wer Lust und Laune dazu hat, kann gerne dabei sein. Die Arbeitslosen werden alles Trader. Ja, das kann natürlich sein. Ja. Definitiv. Gut, nächstes Thema, Dominik. Wir haben Goldrausch, würde ich jetzt nicht übertreiben, aber wir haben im Gold uns zumindest über der 5000 stabilisiert. Wenn wir uns das charttechnisch anschauen hier, dann sieht man, dass wir hier eigentlich eine schöne charttechnische Formation haben. Es sieht im Moment mehr nach einem Dreieck nach oben aus, muss man ganz klar sagen. Der Ausbruch nach oben, damit etwas wahrscheinlicher wie der Rücksetzer nach unten. Wir sind auch in diversen politischen Problemen. Wir haben die Iran-Lage, die möglicherweise eskalieren wird demnächst. demnächst. Da hat man jetzt vermutlich noch ein bisschen Galgenfrist. Aber die USA verlegen wahnsinnig viel in die Region. Du hast auch gesagt, China und Russland verlegen Schiffe und Flugzeuge in die Region. Also da könnte sich ein bisschen mehr zusammenbrauen. Gleichzeitig steigt der Ölpreis, zumindest jetzt nicht mehr, aber hat heute, naja, hat schon einen Ausbruch gewagt. Auch das können wir uns kurz anschauen. Hier, wir sehen, dass wir hier über die $65 zumindest drüber gegangen sind. Gestern doch auch mit durchaus signifikanten Volumen. Insofern, ja, es wird spannend. Was ist dein Take auf diese beiden Rohstoffe?
Ja, also ich bin generell weiterhin immer bullish Edelmetalle im langfristigen Bild. Im kurzfristigen Bild ist es halt immer schwierig. Natürlich ist dem geopolitisch übergelagert eine Kriegssituation beim Iran natürlich ein Thema derzeit. Ich habe ja am Mittwoch einen Artikel rausgebracht auf meinem Substack, dass ich stark der Meinung bin, dass es passieren wird. Vielleicht ein bisschen falsch verstanden worden ist, dass ich gehe nicht davon aus, dass die Amerikaner Truppen am Boden, also nicht einmarschieren, wirklich per se werden, sondern es wird, wenn dann, ein Bombardement werden. Das habe ich vielleicht falsch ausgedrückt in dem Artikel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit Fußtruppen reingehen. Das würde viel zu viel Verluste auf der amerikanischen Seite auch fordern. Aber ich glaube trotzdem, dass sie aus vielerlei Gründen da in den Iran reingehen. Und ein großer Punkt ist eben Öl und Geopolitik und Geostrategie, was wir am Dienstag noch besprechen werden. Ich glaube, die Märkte haben jetzt etwas Angst. Solche Dinge passieren meistens über die Wochenenden. Ich glaube auch, dass wir heute, seit 15 Minuten öffnen die Börsen. Ich denke, dass der WIX steigen wird. Jetzt nicht extrem dramatisch, aber ich denke, dass wir heute im Laufe des Tages Richtung Abend hin einen steigenden Volatilitätsindex sehen werden. Und ich glaube auch, dass die großen Indizes S&P 500 und Nasdaq 1,5-2% ins Minus rutschen werden. Wir sind vorbörslich schon leicht im Minus. Ich glaube, das wird sich etwas extensieren und da könnten wir dann eventuell die horizontalen Distributionslinien da verlieren langsam. Noch haben wir ein bisschen Luft, aber ich glaube, wir könnten da an dieser Linien laufen. Und wenn wir die dann in den kommenden Wochen verlieren sollten, könnte es da eventuell schlimmer werden. Noch ist das nicht der Fall, noch ist es nicht bearish. Aber ich denke, dass wir zunehmend da in diese ja doch bearischeren Situationen reinlaufen können. Ich glaube auch nicht, dass es diese Woche passiert. Ich glaube, dass es eher nächste Woche passiert. Er hat ihnen jetzt nochmal eine Galgenfrist gegeben von 10 bis 15 Tagen, um zu einer Entscheidung zu kommen. Vom Iran ist vor einer halben Stunde eine Meldung gekommen, dass sie in 2-3 Tagen mit einem Vorschlag zur Denuklearisierung kommen werden. Ich denke, das wird auch passieren, vor allem glaube ich jetzt eben nicht, dass Trump auf diese Meldung jetzt bombardieren kann am Wochenende, weil das würde irgendwie dann blöd ausschauen, wenn sie sagen, ja, gebt uns 2-3 Tage und sie bombardieren jetzt am Samstag. Das wäre dann irgendwie, ja, irgendwie schwer zu rechtfertigen, denke ich. Aber wer weiß es schon. Und ja, ich denke, dass es dann vielleicht nächste Woche passiert, aber ja, keiner weiß es.
Du implizierst in Donald Trumps Verhalten ein strategisches Denken hinein. Sehr mutig. Ja. Ja, naja, nein, Spaß. Aber ja, definitiv sehe ich auch so. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt heute so derart abverkaufen werden. Es geht ein bisschen runter. Wir haben auch Wirtschaftsdaten bekommen, muss man sagen, die schlecht waren. Wir haben das GDP, das kannst du gut sagen.
Quartals-GDP bei 1,4%. Alle Schätzungen waren bei 2,8 im Durchschnitt. Also wir haben nur halb so viel von der Wirtschaftsleistung wie erwartet. Und ich habe das ja im Substack auch immer wieder in der Makroökonomie Hub geschrieben, dass wir nicht nur schlechte Arbeitsmarktdaten sehen, sondern eben auch eine schwächelnde Wirtschaft. Und das ist jetzt die letzte Bestätigung, wo man wirklich nur bei der Hälfte, das ist ja wirklich ein radikaler Schnitt von den Erwartungen vom Wirtschaftswachstum in diesem Quartal ist. Also wir sehen schon, dass die Wirtschaft abflacht, die Arbeitslosigkeit steigt. Also wir gehen da, wir stoßen da in rezessive Gefilde rein und das ist nicht gut für die Börsen.
Definitiv nicht. Lass uns, wo wir bei Öl und Gold sind, noch ganz kurz bleiben. Also für mich der Take bei Öl, ich glaube auch, dass wir einen Peak sehen könnten, wenn dann tatsächlich die Nachricht kommen könnte. Glaube ich schon, dass wir $80 sehen könnten. Wenn es hinkommt, das wäre auch ungefähr das kurzfristigere Widerstandsniveau hier bei roundabout 78 bis 80. Ich sehe es dann aber auch nicht viel mehr, außer es eskaliert tatsächlich extremst. Genau.
Wurde nicht das komplette Atomprogramm beim letzten Angriff alles ausgelöscht oder haben die USA nicht die ganze Wahrheit erzählt? Es wurde ein Einzelschlag in einen Bunker, glaube ich, in eine Anreicherungsanlage gemacht. Angeblich haben die Zeitungen zumindest nachher geschrieben, Investigativjournalisten, dass es nicht extrem effektiv war. Man hat nur eine von drei Anreicherungsanlagen oder so zerstört, genau weiß ich es nicht mehr. Aber natürlich nicht das komplette Atomprogramm des Irans ausgelöscht mit zwei Angriffen. Und ja, dementsprechend gibt es da jetzt eine zweite einen zweiten Versuch, das zu beenden. Ich finde es auf einer Seite sehr schwierig, weil die USA dem Iran vorwerfen, nicht kooperativ zu sein. Wenn man sich genau durchliest, was die USA fordern vom Iran, ist es einerseits nicht nur die Beendigung des Atomprogramms, wo ich sage, okay, da könnte der Iran noch zustimmen, aber auf der zweiten Seite verbieten sie dem Iran komplette Raketen, Langstreckenraketen etc. zu besitzen, und da muss jedes Land sagen, dann sind wir komplett verteidigungsunfähig gegen auch andere Gegner, und dem kann man halt schwer bis gar nicht zustimmen, meiner Meinung nach. Und dementsprechend glaube ich halt auch noch mehr, dass das eskalieren wird, wenn sich die USA auf dem Thema aufhängen werden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Iran freiwillig sagt, wir geben alle Raketen auf.
Nein, das glaube ich auch nicht, ja, definitiv. Das war doch Top Gun schon.
Ja, so ungefähr war sie. Es war, absolut, ja. Vielleicht macht das so seine Strategieplanung, der Trump.
Ja, das kann sein. Das unterschreibe ich eher. Das unterschreibe ich eher. Genau, ja. Also wie gesagt, ich sehe es vielleicht in einem, oder um ganz kurz auf Öl zurückzukommen, ich sehe es vielleicht in einem Korridor $80 bis $85. Das kann ich mir durchaus vorstellen, da in dem Bereich. Wäre für mich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein Bereich, wo man dann eventuell short gehen könnte, wenn es nicht ganz eskaliert, weil ich sehe nicht den Ölpreis so hoch, weil das würde wieder die Inflation antreiben und das würde niemanden nutzen, glaube ich. Also das ist nicht im Interesse der Protagonisten, dass der Ölpreis dann bei $80 stehen bleibt.
Naja, denke ich mal. Bei dem, was er in Venezuela übernommen hat?
Ja, aber es wird die Inflation weiter nach oben kurbeln, das wird der Wirtschaft das Leben weiter erschweren. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das in seinem Dings ist. Aber wie auch immer.
Da implizierst du jetzt aber strategisches Nachdenken bei Trump, oder?
Ja, nicht nur bei Trump, es sind ja noch andere, die das dann in der Hände haben. Aber ja, korrekt. Gut, wollen wir noch zu deinem Lieblingsedelmetall gehen? Magst du ein bisschen was zu Silber sagen?
Ja, also es hat sich nicht wirklich viel verändert zu den letzten Prognosen. Es ist, wie gesagt, ich tituliere immer das Level von $92, wo du gerade schön bist, $92 auf der Upside und $72 auf der Downside, quasi als Range-Bound. Genau. Wenn wir da bin ich halt der Meinung, dass das die Bänder oben und unten sind. Wir werden da hin und her bouncen, und solange wir nicht unten durchbrechen unter die $70 auf Tagesschlusskursbasis oder drüber brechen über die $92 auf Tagesschlusskursbasis, bin ich weder bullish noch bearish, mache keine großen neuen Positionen auf. Ich habe meine spekulativen Optionspositionen geschlossen und bin eigentlich fast immer mit Aktien drin und sehr, sehr langlaufenden Long Calls, die sowieso tief im Plus sind, und dementsprechend, ja, ist es für mich ein Warten, bis mir der Markt eine Richtung gibt. Ich halte die $50 nach wie vor oder die $54 nach wie vor nach unten für wahrscheinlich auch und bin da wirklich fast bei einem 50-50-Status. Ob wir jetzt weiter runtergehen, noch einen Schritt. Wenn wir vor allem in eine Rezession rutschen, dann kann das nochmals starken Druck auf den Silberpreis machen, eben durch die industrielle Nachfrage, die dann zurückgehen sollte, die ja auch einen großen Teil ausmacht, der Silbernachfrage derzeit. Ändert aber langfristig und auch mittelfristig nichts an einer strukturellen Defizitslage im Angebot und Nachfrage, und bin langfristig natürlich sehr bullisch.
Ja, absolut. Also durchaus spannend auch der Stundenchart hier, der die ähnliche Werte sagt, 92 hier oben, da sieht man es vielleicht ein bisschen besser, 92 ja. Das Top, und unten mit, ja, bist ein bisschen höher bei 72. Ja,
genau. Und da sieht man halt schön, das habe ich, glaube ich, in meinem letzten Substack-Video auch gesagt, man sieht halt schön, wie da der Silberpreis runterfällt vom 36. Stock quasi und dann am Boden aufschlägt und dann wie ein Ball immer wieder peppelt und aufschlägt und aufprallt, und meiner Meinung nach, und das ist ja gängige Charttechnik, wenn man einen Widerstand oft genug anläuft, dann wird er irgendwann brechen. Und diese, mit jedem Mal anlaufen der $72, wird diese Linie halt schwächer. Und wenn das noch öfter passiert, dann denke ich halt, dass wir irgendwann nach unten durchbrechen. Ich sehe hier zumindest keine relative Stärke. Wir machen keine neuen Hochs. Wir sind da in einer Abwärtsbewegung noch immer drinnen. Also ich sehe da noch keine relative Stärke, und dementsprechend, ja, bin ich da noch nicht bullish.
Super, dann lassen wir uns noch ganz kurz Platinum anschauen. Da sind wir an der 2000 dran. Ähnliches Bild wie Silber eigentlich, brauchen wir sonst nicht viel dazu sagen.
Ich würde das auch ziemlich gleich sehen wie Silber. Ich würde das auch nicht wirklich viel mehr analysieren. Es ist ein Tandemmetall. Es hat jetzt schon auch industrielle Anwendung, aber die ist nur in den Katalysatoren drinnen, beziehungsweise in der Wasserstofftechnik. Und ich sehe das eher übergeordnet, wenn wir Gold und Silber wieder nach oben steigen sehen. Signifikant, dann wird sich Platinum und Palladium werden sich dann anpassen. Aber derzeit würde ich da auch nicht mehr reininterpretieren.
Sehr gut, so ist es. Der Sebastian schreibt, lass doch mal ein Like für den Algorithmus da, das wäre super. Vielen Dank dafür, Sebastian. Und da auch gleich ein Hinweis in eigener Sache, ich blende es auch gleich ein. Wenn ihr Lust und Laune habt, folgt auch gern unserem Instagram-Kanal. Ich poste ihn in den Chat hinein. Eine Stunde Freiheit heißt da logischerweise, da gibt es auch immer wieder sehr coole und spannende Inputs.
Ja, wir brauchen da ein bisschen Unterstützung. Wir haben erst 141 Follower, das muss besser werden.
Jawohl, also. Gas geben, das wäre super. Gut, damit hätten wir das mal abgehakt. Ein nächster wichtiger Punkt, der nächste Woche am Programm steht, sind die Earnings von Nvidia. Ich greife sie gleich mal hier im Chart vorher mal auf. Wir haben am 26. Februar die Zahlen. Es wird spannend, denke ich. Erwartet wird ein Umsatz von 66 Milliarden, das wäre ein Plus von 67% vom Vorjahr, also ist absoluter Wahnsinn. Alle schauen auf die Rubin-Chips und ob die KI-Investitionen der Hyperscaler anhalten. Wenn man jetzt die CapEx der Hyperscaler gesehen hat, wüsste ich kein Argument, warum das nicht so sein sollte. Insofern, ja, was ist dein Take? Du bist ja ab und zu mal short in Nvidia, diesmal wieder?
Nein, noch nicht. Da müsste man da signifikante Level technisch verlieren, das immer noch nicht. Also bei der Widerstandszone, die du da Supportzone, die du da eingezeichnet hast zwischen den zwei NKW-Webs, genau, diese gelbe Zone, wenn wir die nach unten verlassen, bin ich bearish, technisch. Da würde ich dann eventuell short gehen, derzeit nicht, also sehe ich auch keinen Grund dazu. Wenn du vielleicht auch kurz auf meinen Substack drüber schaust, habe ich in den letzten Tagen da einen sehr, sehr interessanten Chart rausgeschmissen. Genau, da drauf. Ich glaube, war eh gleich der erste Post. Weiter darunter. Und
da. Ja, KT-Zug.
Da, ne? Ja, genau. Und da sieht man halt schon, was sehr, sehr spannend ist, und dass wir einen Einbruch bzw. ein absolutes Reversal sehen bei prozentuellen CIOs, die ihren CEOs erzählen, dass sie die CapEx, die Ausgabenseite kürzen sollen. Und den letzten signifikanten Schritt nach oben haben wir gesehen in der Krise 2008, 2009. Und aber so extrem wie jetzt war es noch nie, seit Februar 2026. Und das spricht für mich schon eine klare Sprache, nämlich das, was wir schon im Podcast, weiß ich nicht, seit über einem Jahr thematisieren, dass die Ausgaben zu hoch sind, dass die CapEx zu hoch sind. Sie stehen nicht dafür, wie viele Einnahmen auf der anderen Seite reinkommen, und das wird sich rächen, und das wird sich auch bei Nvidia rechnen irgendwann. Ich weiß nicht, ob es in den Quartalszahlen ist, es scheint nicht so, weil die CapEx noch immer nach wie vor hoch sind von allen anderen, aber dann ist es halt nächstes oder übernächstes Quartal, irgendwann wird es kommen, ich weiß nicht wann, es muss nicht jetzt sein, aber es ist wahrscheinlich nicht jetzt, aber das wird irgendwann diese Rallye zum Stillstand bringen.
Ja, vermutlich. Also das kann durchaus sein. Man wird halt schauen, wie schnell dann der Zyklus kommt, meiner Meinung nach, dass die austauschen müssen dann natürlich auch. Klarerweise, aber du hast schon recht, das wird definitiv irgendwann kommen. Ich sehe es jetzt auch nicht in diesen Quartalszahlen kommen. Die Erwartungen sind aber auch recht hoch. Also es darf auch jetzt nicht wirklich ein Haar in der Suppe sein. Insofern, aber du hast recht, aus technischer Sicht sind die beiden AKW-Webs beziehungsweise das Niveau hier einfach das, worum es geht. Und da müsste man mal unter 165 fallen, und das wären dann doch schon ein paar Prozent nach unten, damit das schlagend wird dann am Ende.
Es ist ja halt noch immer die Frage, wie weit kann ich vorausschauen, wie groß kann ich träumen? Es wächst kein Baum in den Himmel. Das ist halt mal so, am Kapitalmarkt schon gar nicht. Und irgendwann sind halt der Weitblick ist irgendwann erschöpft. Ne? Und die Frage ist halt, es ist schon sehr, sehr viel Geld in KI reingeflossen. Und jetzt immer größere Räder zu drehen, wie du sagst, es darf kein Haar in der Suppe sein. Ich mache immer die Analogie, dass halt, wenn du mit 300 km/h auf dem Motorrad auf der Autobahn fährst und dir kommt ein Kieselstein entgegen, dann tut der weh. Und so ist es halt auch mit den Prognosen. Wenn man dann irgendwann einmal die Prognosen um 0,5% nicht erfüllt, dann wird das halt dieses Haar in der Suppe oder dieser Kieselstein auf der Autobahn sein, der das Ganze dann einmal ziemlich zum Einsturz bringt. Und ich denke, dass wir da, so schön die Anstiege nach oben waren, so viel wir Geld alle nach oben hin verdient haben, denke ich, dass das einige am falschen Fuß erwischen wird, wenn das einmal schärfere Korrekturen nach unten gibt.
Absolut, absolut. Geld nach oben hin verdienen ist ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema. Auch du hast nämlich auch auf deinem Substack einen sehr mysteriösen Gold-Call, Options-Call sozusagen ausgegraben. Ich blende es vielleicht mal ein, und magst du vielleicht mal ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, es ist halt generell spannend zu schauen, wie die COMEX sich gerade derzeit bewegt. Ich rede öfter über das Open Interest, also über das offene Interesse an den Rohstoffmärkten. Und das derzeit baut sich's ab. Man versucht diese Kontrakte zu setteln, die da offen sind, am Silbermarkt zumindest, um da einen Short Squeeze zu vermeiden am 27. Februar. Was halt spannend ist am Goldmarkt ist, wenn man sich da eben auch das Open Interest ansieht, sehen wir, dass wir da eine absolute Konzentration bei $20,000 haben im Dezember. Ist halt, es sind 12.000 bis 14.000 Kontrakte, ich glaube 12.500 Kontrakte oder so sind es, die da an offenem Interesse, also Open Interest, da sind. Das bedeutet nicht unbedingt, dass man auf einen Goldpreis von $20,000 wettet, sondern dass man halt bullish ist. Sehr, sehr bullish, weil out of the money ist dieser Kontrakt. Natürlich verdient man aber auch, wenn sich das Asset in die richtige Richtung bewegt. Ne? Also, aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendwer wirklich darauf setzt, dass Gold im Dezember bei $20,000 steht. Da müsste die Welt schon an weiß ich nicht, was wir da bräuchten, dass das passiert. Also ich glaube nicht ernsthaft, dass irgendwer davon ausgeht, und du hast einen ganz interessanten Punktaspekt eingebracht. Das ist eine isolierte Betrachtung dieser Position, weil du weißt halt nicht, was dem dagegen steht. Ist es eine Hedging-Position? Ist es ein Kalenderspread? Was auch immer. Kalenderspreads habe ich gecheckt. Ich sehe keine Gegenposition bei einem anderen Datum, die das rechtfertigen würde. Ich sehe auch in den Folgekontrakten da nichts, was Sinn machen wird. Aber du hast natürlich recht, wenn man diese Position betrachtet, die doch beträchtlich groß ist, das sind, glaube ich, $22 Milliarden. Also das ist schon viel, weil die Kontrakte halt so groß sind. Aber wenn man das im Kontext von größeren institutionellen Portfolien betrachtet, dann kann das genauso in einem kompletten Portfoliokonstrukt Sinn machen, diese Position einzugehen, als Hedge für eine andere Position. Und das wissen wir nicht, da fehlen uns einfach die Daten. Isolierte Betrachtung daher, ich finde es trotzdem spannend, aber es ist, wie du sagst, es ist zu kurz gedacht, das so zu bewerten.
Ja, und ich weiß auch gar nicht, ob es ein kurzfristiger Trade Sinn macht, weil Out-of-the-Money-Optionen ja normalerweise vom Zeitwertverfall her schneller verfallen als At-the-Money- oder In-the-Money-Optionen. Also ja, es ist ein sehr, sehr spannender Trade. Wir werden das im Blick behalten und werden darüber plaudern, wenn wir da Veränderungen sehen, vielleicht im Open Interest auch. Aber definitiv spannend, wie du sagst, also da muss schon die Welt untergehen. Also das ist schon eher ein Weltkriegsszenario, das sich da auftut, beziehungsweise ein Währungskollaps. Das kann natürlich auch dann da natürlich der Fall sein.
Was ich halt schon noch spannend finde, ist der Zeitpunkt, wann diese Position eröffnet wurde, und zwar nach dem Drop im Gold. Also der Preis ist ja nachher jetzt gestiegen, das heißt, die sollten eigentlich auch gut im Plus sein, theoretisch die Positionen, weil sie eigentlich quasi am Boden der fallenden Bewegung eröffnet wurden. Aber wie du sagst, man muss das auf jeden Fall im Blick behalten. Ich finde es auch spannend, aber wie du sagst, ich würde es nicht überbewerten, aber ich finde es schon spannend, wenn wir so ein konzentriertes Open Interest bei so extrem hohen Kontraktdaten, Strike-Preisen haben.
Absolut, ja. Falls jemand von euch eine Erklärung dazu hat oder mehr weiß vielleicht,
Whistleblower spielen will. Wo sind die Insider?
Whistleblower spielen will, der kann das sehr, sehr gerne machen und kann uns da Bescheid geben, und dann freuen wir uns da natürlich auch über eure Inputs dazu. Genau, also damit hätten wir das Thema auch abgehakt. Dann haben wir noch das Thema Anleihen. Ich blende es auch hier mal ein für diejenigen, die live dabei sind, beziehungsweise das auf YouTube sich anschauen. Wir haben stark fallende. Wir sind fast bei 4,9 gewesen, sind jetzt auf 4,65 runtergefallen hier in ein paar Tagen. Fallende Anleiherenditen, also das sind jetzt die 20-jährigen US-Staatsanleihen. Wir haben das Ganze aber nicht nur in den USA, sondern auch in Japan noch ein bisschen massiver gesehen, von 3,5 auf 2,9. Beziehungsweise bei den 30-Jährigen von 3,9 auf 3,3. Was macht denn Staatsanleihen so wieder so spannend? Denn die Rendite fällt in der Regel, wenn Leute in Staatsanleihen reingehen.
Ja, es hat natürlich mehrere Auswirkungen. Der Anleihemarkt ist sehr, sehr komplex. Es geht halt nicht nur um die Nachfrage und das Angebot. Natürlich geht es dann auch um die Schuldentragfähigkeit, um die Bonität, um viele verschiedene Themen. Ich habe jetzt den Anleihenmarkt die letzten Tage nicht im Detail verfolgt, habe da jetzt auch keine spezielle Antwort drauf. Ich möchte trotzdem nochmal sagen, dass wir generell hoch stehen. Also wenn du da zurückscrollst und wir uns überlegen, wo wir 2020 gestanden sind oder wo die Anleiherenditen waren 2018, dann brauchen wir jetzt nicht diskutieren, ob sie von 4 auf 3,9 oder 3,8 fallen. Das ist der Tropfen auf den heißen Stein. Staatsschulden, wenn sie so, also die Renditen auf die Staatsanleihen, wenn sie so hoch sind, ist es halt schwierig, Staatsschulden zu prolongieren, also vorzuschreiben. Und da wir in keiner Industrienation der Welt Überschüsse haben in der Geldpolitik, kann man da auch nicht aus den überschüssigen Geldern irgendwelche Schulden bedienen. Dementsprechend müssen Schulden prolongiert fortgeschrieben werden. Also Schulden müssen mit Schulden bezahlt werden. Und die neuen Schulden, die wir heute aufnehmen müssen, müssen halt zu 3,3% im Falle Japans für 30 Jahre aufgenommen werden, statt zu 0,4% wie im Jahr 2020. Also ob das jetzt, natürlich ist es eine relative Entlastung von 4% auf 3,3, aber wir sind trotzdem nominal gesehen extrem hoch.
Keine Frage. Also das gilt ja nicht nur für die japanischen Staatsanleihen, die da jetzt eingeblendet sind, die 30-Jährigen, sondern auch für die 20-Jährigen US-Anleihen. Ja,
also wenn du da anschaust, die letzten 2 Jahre, dann ist es eine maximale Seitwärtskonsolidierung, aber eine Entspannung würde ich von nicht sprechen, ehrlich gesagt.
Ja, wir sind auf hohem Niveau, aber es ist doch die letzten Tage halt runtergegangen und das lässt schon auch wieder auf ein bisschen Unsicherheiten im Markt schließen natürlich, weil man geht halt in sichere Anlagehäfen unter Anführungszeichen, wenn es eher an den Aktienmärkten brodelt.
Ja, es kann natürlich sein, ich meine, China verkauft US-Staatsanleihen ab, geht in Gold, hat sich dagegen dollar-denominierte Assets entschieden und eher für Sachwerte, was ich absolut befürworten kann. Also ich kaufe auch keine Staatsanleihen derzeit, weil Staatsanleihen in einem strukturell inflatorischen oder stagflatorischen Umfeld halt nicht funktionieren. Wir haben jetzt keine erhöhte Inflation derzeit, aber ich rechne damit, dass wir da wieder zurückkommen und dementsprechend macht das auch Sinn. Also ich würde da eher weniger in Staatsanleihen gehen, muss ich sagen.
Sehr gut. Wenn du Fragen hast, ihr seid ja live dabei, einige von euch zumindest, dann postet sie gerne in den Chat. Wir sind jetzt mit unseren Themen de facto durch. Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Lass mich nochmal schauen. Nö, wir haben nichts vergessen. Also sind damit durch. Wenn Fragen sind, dann könnt ihr die jetzt gerne in den Chat schreiben. Wir beantworten die noch. Eine habe ich an dich noch, Dominik. Wir sind ja in der Berichtssaison und es kommen jetzt sehr, sehr viele, beziehungsweise waren schon einige Edelmetall-Unternehmen dran. Wie bist du mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden?
Ich bin zufrieden, vor allem wenn man sich die Quartalsergebnisse anschaut. Jetzt waren ja auch die Jahresergebnisse dran vom letzten Jahr 2025. Wir haben Hecla Mining zum Beispiel haben wir gesehen, die sehr, sehr gut waren, haben insgesamt 25% Wachstum, glaube ich, gehabt durch die Bank. Speziell interessant finde ich aber das letzte Quartal, weil es da halt richtig rund gegangen ist, also Oktober bis Jänner. Und man hat gesehen, dass bei Hecla zum Beispiel die Margen auf 75% gestiegen sind. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei 72 US-Dollar, glaube ich, im letzten Quartal zu All-In-Sustaining-Costs von 20 Dollar. Das sind einfach Margen, die sind so gut. Die Dinge, Cashflow hat sich verdoppelt fast. Das ist einfach fantastisch. Jetzt war gestern First Majestic Silver dran. Ich habe die noch nicht im Detail untersucht. Da kenne ich nur die Kurzposts davon, wie man gelesen kann, Rekordjahr, Rekordumsatz und Rekordquartal auf allen Ebenen, wie ich es auch prognostiziert hatte eigentlich, dass das absolute Blowout-Earnings werden und der Markt nimmt es dementsprechend nicht so extrem an. First Majestic war gestern 10% im Plus, stimmt alles, wir sind aber nicht auf All-Time-Highs und wir gehören mit dem, was die an Cashflow produzieren, gehören sie auf All-Time-Highs. Die Bewertung, bei der sie derzeit handeln, ist zu den Cashflows nicht gerechtfertigt. Meiner Ansicht nach, also keine Anlageberatung natürlich, meiner Ansicht nach müssten sie höher stehen. Ich weiß, das schaut aus wie Fahnenstange etc. Fundamental ist es trotzdem eine Unterbewertung bei den Cashflow-Levels, die sie derzeit haben. Wir gehören bei den Aktien höher und das wird sich nächstes Quartal genauso weiterführen, weil der Durchschnittspreis auch bei über 70 Dollar liegen wird, außer wir crashen jetzt auf 20 runter, wovon ich primär nicht ausgehen kann. Wir werden weiter starke Earnings sehen, starke Cashflows und starke Margen und dementsprechend ist es meiner Ansicht nach der absolute Place to go. Natürlich muss man immer dazu sagen, wenn übergelagert, geopolitisch, wenn der dritte Weltkrieg ausbricht, dann fallen auch diese Dinge. Also ja, wenn wir einen Yen-Carry-Trade 2.0 bekommen oder Konjunkturprobleme, dann fallen auch diese Aktien, da können die Cash drucken, was sie wollen. Aber das ändert nichts an einer fundamentalen Unterbewertung. Und da muss man dann wie Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger denken, price is what you get, price is what you pay, value is what you get. Also Preis ist, was du bezahlst und Value, Wert ist, was du bekommst. Da muss man dann wirklich schauen, wenn das Ding die Cashflows verdoppelt und es ist günstiger als vorher, dann ist es halt value-technisch fantastisch.
Ja, absolut, absolut, ja. Das Einzige, was nicht fantastisch ist, das muss man schon sagen, sind die Dividenden von 0,008. Aber ja, nein, das ist Spaß beiseite. Das ist
die Dividendenstruktur bei First Majestic war nie ernst zu nehmen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass das irgendwie ein Dividendentitel werden will oder so. Vengaboy sagt, Newmont hat gestern Zahlen gemeldet, Barrick, glaube ich heißt das, Gold war davon betroffen, laut Tagesupdate, ja, ist so. Ja. Ich verfolge die Großen nicht wirklich, weil die mir zu groß sind. Ich bin da eher der Freund der zweiten, dritten Reihe, auch bei den Edelmetallaktien. Newmont hat sicher schon gut verdient, aber das ist mir alles zu träge. First Majestic hat auch langsam mit 11 Milliarden Marktkapitalisierung in dem Bereich, wo mir das fast zu groß wird. Ich bin da eher bei den kleinen Werten unterwegs.
Ja, da geht es einfach um ein Joint Venture, das die beiden haben, Newmont und Barrick. Und Newmont hat Barrick Gold da einfach Misswirtschaft vorgeworfen. Das heißt, da gibt es ein bisschen einen Zwist, aber es ist jetzt nichts großartig Dramatisches dahinter. Ja, wir sehen aber alle Rohstoffwerte, ich habe jetzt hier Barrick mal aufgerufen, alle Rohstoffwerte oder alle Minenwerte, sagen wir so, sind wirklich in der Nähe des All-Time-Highs zumindest, sind da ganz gut unterwegs und ich denke, da kann die nächste Welle wird da kommen.
Also wenn Sie bei $5,000 Gold nicht näher All-Time-High stehen sollten, dann ist da strukturell irgendwas falsch, weil das kann mir keiner erklären, dass man bei $1,600 All-In-Sustaining-Costs bei einer Unze Gold und bei $4,000 Verkaufspreis, dass man da kein All-Time-High hat. Also entweder hat man dann zu viele Mitarbeiter oder zu hohe Energiekosten, was auch nicht wirklich der Fall sein kann, weil die Rohstoffpreise, also die Ölpreise zumindest sehr weit unten sind und Öl ist quasi neben Labor, das sind die zwei wichtigsten Ausgabefaktoren für die All-In-Sustaining-Costs und die sind beide nicht auf All-Time-High oder näher All-Time-High und dementsprechend sollten diese Firmen auch alle weit oben stehen.
Okay, noch eine Frage. Silberpreis über $100. Warum kommt die Jared Canyon Goldmine nicht online?
Musst du Keith Newmyer fragen. Ich hatte kein Interview mit ihm jetzt die letzten 3 Jahre. Ich weiß es leider nicht. Kann ich nicht beantworten. Aber ich kann es nur so weit beantworten, dass Jared Canyon eigentlich eine Goldmine ist und keine Silbermine. Das heißt, $100 Silber sind irrelevant für Jared Canyon. Aber auch der Goldpreis steht bei 4.500 Dollar. Und dementsprechend müssten sie bei den Preisen gewinnbringend arbeiten. Ich glaube, die Schnittmenge waren $2,700, die sie gebraucht haben, um positiv zu werden. Ich weiß nicht, ob es am Permit liegt. Ich hab keine Infos dazu leider.
Genau, also das geht jetzt schon sehr, sehr in die Tiefe hier. Aber super Fragen natürlich. Danke, Wengerboy, dafür. Ja. Das war wieder eine, glaube ich, ganz gute Podcast-Folge. Wenn sie dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier uns sehr gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl oder hier bei YouTube. Auch darüber freuen wir uns natürlich. Ja, und wir freuen uns, nächste Woche Freitag wieder mit dir plaudern zu dürfen, beziehungsweise kommt dann aber erst der Podcast wieder am Samstag ganz normal raus. Damit, Dominik, danke fürs Plaudern.
Danke dir.
Schön, dass wir wieder mal nebeneinander gesessen sind.
Ja.
Du traust dich nicht so viel Blödsinn reden.
Gehen wir wieder weiterarbeiten.
Gehen wir weiterarbeiten. In diesem Sinne, alles Liebe, schönen letzten Wochentag und einen schönen Start ins Wochenende. Macht es gut. Ciao, ciao.